Welt der Werkstoffe Talk. Deutschlands führende Experten aus Industrie und Forschung sprechen über aktuelle Themen rund um die Welt der Werkstoffe. Ja, heute darf ich Max Köthe, Assistent der Geschäftsführung bei der Lightway GmbH, herzlich zum Talk willkommen heißen. Herzlich willkommen, Herr Köthe.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Herr Dr. Bonnet. Ich freue mich sehr, hier zu sein und auf den Austausch mit Ihnen.
Ja, wir haben uns ja vor einiger Zeit kennengelernt, weil einige unserer Masterstudenten in ihrem Unternehmen ihre Masterarbeit im Bereich Additive Manufacturing angefertigt haben und zum Teil auch jetzt sogar dort beschäftigt sind.
Ja.
Aber vielleicht können Sie sich dann doch noch mal ganz kurz persönlich vorstellen und dann auch ein paar Sätze zumindest zu dem Unternehmen Lightway sagen.
Gerne. Also zu meiner Person. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und bin über diese Schiene dann in der technischen Rubrik auf Additive Manufacturing gestoßen, was ich als sehr interessante neue Fertigungsmethode erkannt habe und die gerne vertiefen wollte und habe das Ganze natürlich auch in einem wirtschaftlichen Thema gesehen, weil im Endeffekt natürlich jede Fertigungsmethode am Ende des Tages auch eine wirtschaftliche Komponente hat, die dann darüber entscheidet, ob sie sich etablieren kann oder eben nicht. Und bin über diese beiden Gesichtspunkte, diese Interdisziplin, bei Lightway gelandet. Genau, mittlerweile als Assistent der Geschäftsführung. Und Lightway als Unternehmen selber bietet Lösungen für Kunden an, die, technische Herausforderungen haben, die einfach nochmal neu gedacht und untersucht werden sollen und für die es bis jetzt, nur den traditionellen Lösungsansatz gibt. Und das bezieht sich im Kerngeschäft auf die, Ausarbeitung, Konzeptionierung, auf den Austausch, dann auf die Entwicklung im, Iterationsschleifenprinzip. Das heißt, wir werden dann das Bauteil fertigen im Additiven, das heißt im Metall. Das ist so der Kerngeschäft. Und darum herum gibt es natürlich dann auch ganz viele unterschiedliche Individualisierungsmöglichkeiten. Muss das Bauteil zersparend werden? Brauchen wir eine Oberflächenbeschichtung und so weiter und so fort? Also da ist ganz
alles,
viel.
Alles, was sich dann um den kompletten Fertigungsprozess rangt, auch an Planung,
ja.
Vorarbeiten,
ja.
Eigentlichen Drucken, Nacharbeiten, alles, was dazu gehört.
Ne? Ganz genau.
Ja, ich habe ja bereits in der Folge 21 einen Gast zum Additive Manufacturing hier gehabt, mit dem ich mich dann ausführlicher über das Additive Manufacturing im Allgemeinen ausgetauscht habe. Mhm. Also wer jetzt von den Zuschauern noch gar nichts weiß, worum es eigentlich bei diesem Thema geht, dem sei dann vielleicht nochmal diese Folge als Vorbereitung empfohlen, könnte man sagen.
Ne? Ja, völlig richtig, genau.
Also heute wollen wir ja einen ganzen Schritt weitergehen und uns mal dem Themenfeld das Additive Manufacturing in der aktiven Anwendung widmen und versuchen zu verstehen, wie man den 3D-Druck als Potenzial verstehen und nutzen kann. Und seit Anfang der 80er Jahre gibt es ja schon jetzt das Thema 3D-Druck und ist vor allen Dingen im Bereich der Forschung an den Hochschulen mehr und mehr verankert, auch nicht mehr wegzudenken.
Ja.
Sogar in den unterschiedlichsten Disziplinen, sei es jetzt bei mir zum Beispiel im Bereich der Werkstofftechnik, bei anderen im Bereich der Fertigungstechnik und, spielen ja verschiedene Disziplinen auch mit rein. Aber wie sieht denn Ihrer Meinung nach die Entwicklung des Einsatzes in der Industrie eigentlich aus?
Genau, also die ist tatsächlich gerade erst im Kommen. Man kann das ganz toll in der Entwicklung sehen. Sie hatten ja eben bereits gesagt, in den 80er Jahren so die ersten Entstehungen, die ersten 3D-Drucke, Stereolithografie war das damals, ein Forschungsaspekt und das entwickelt sich dann relativ schnell. Also wir haben 81, meine ich, die Stereolithografie, dann kommt der Metalldruck, also SLM, als weitere Fertigungsmethodik hinzu. Wir haben das FDM-Verfahren, Fused Deposition Modeling, das ist so das rudimentärste Drucken, das man heute kennt. Und ganz viele unterschiedliche andere.
Von Kunststoffen.
Von Kunststoffen, ganz genau. Und eine ganze Bandbreite mehr an unterschiedlichen Fertigungsmethoden. Das ist auf der einen Seite ein extremer Vorteil, denn wir haben natürlich mit unterschiedlichsten Methodiken innerhalb des 3D-Drucks ganz individuelle Anwendungen, die wir dann eben entsprechend mit der Effizienz, die uns dieses individuelle System bietet, verfahren können. Das ist aber tatsächlich auch eine Herausforderung. Also gerade bei neuen Strukturen, die dann eben erstmal so eine Bandbreite an Möglichkeiten bieten, überfordert das die meisten einfach, weil sie einfach keinen roten Faden sehen, dem sie folgen können, sondern es geht im ersten Schritt wirklich darum, das Ganze zu erproben.
Ja, deshalb wäre meine nächste Frage auch, das heißt, wie steige ich denn jetzt als Unternehmen in diese industrielle Revolution des 21. Jahrhunderts mit ein, wenn ich sage, so, ich möchte da aber schon irgendwie mit dabei sein, möchte verstehen zumindest, was für Potenziale bietet das vielleicht auch für mein Unternehmen. Wie steige ich da überhaupt ein mit dem Thema?
Genau, also ich will schon fast sagen, ein Klassiker, den wir oder ich immer wieder erlebe, ist, dass Unternehmen, sag ich mal, über die einschlägigen Kanäle, sei es jetzt LinkedIn oder ganz klassisch, man googelt einfach mal nach unterschiedlichen Strukturen, feststellt, dass es da ganz hochtechnisierte, tolle Projekte gibt, dass es vielleicht irgendwelche Showcases sind. Die sind aber so hoch individualisiert, dass sie schlecht abstrahierbar sind auf das, was dem Unternehmen quasi so im täglichen Geschäft an Herausforderungen begegnet. Und deswegen muss man...
So Stichwort Raketenwissenschaft.
Ja, total.
Also ist irgendwie zwar super spannend, aber hat ja mit meiner betrieblichen Wirklichkeit nichts zu tun.
Ganz genau. Also ob da jetzt, sag ich mal, irgendein Wärmetauscher ist, der aus dem Kupfer gedruckt wird und der dann einen tollen Vorteil für Luft- und Raumfahrt bietet, ja, ist cool, kann man auf jeden Fall mal sich näher angucken, aber für das Unternehmen selber ist das schlecht abstrahierbar. Also man muss dann wirklich sagen, okay, ich gehe jetzt einfach mal nochmal ein paar Schritte zurück. Ich ignoriere jetzt erstmal die unterschiedlichen Fertigungsverfahren und fange mal im eigenen Unternehmen an. Das ist nämlich, sag ich mal, die größte Herausforderung, die man halt quasi meistern muss. Im Regelfall ist es so, dass Unternehmen, die eben entsprechend konzeptionieren, die Bauteile fertigen oder eben entsprechend technische Problemlösungen innerhalb ihres Unternehmens lösen, sehr traditionell denken. Das heißt, man denkt dann schnell bei einer Lösung eines technischen Problems an Zersparen oder an Schmieden oder Spritzguss oder wie auch immer sonst. Ja. Und das limitiert aber das Lösungspotenzial von Anfang an, weil man halt quasi immer diese ausgetretenen Pfade geht und sagt, also so machen wir das eigentlich schon immer und deswegen gehen wir jetzt auch so an die Sache ran. Und sich da, sag ich mal, schon am Schlewittchen zu greifen, zu sagen, halt stopp, wir gehen jetzt mal nicht diesen Weg, sondern wir beziehen uns jetzt erstmal nur darauf, wie wenden wir AM bestmöglich an, um da vielleicht nochmal einen neuen Pfad zu generieren. Und in dem Kontext ist es tatsächlich so, das erleben wir bei Lightway relativ häufig oder haben das für uns, sage ich mal, herauskristallisiert. Es gibt eigentlich nur zwei Bereiche, in denen AM Sinn macht. Und das ist einmal eine Prototypenentwicklung, das heißt Bauteile, die im Anschließenden dann vielleicht irgendwie über einen Schmieden oder einen Spritzguss in einer großen Serie hergestellt werden, müssen natürlich erstmal entwickelt werden. Diese Entwicklung ist sehr langwierig, kostet viel Zeit und hat dann entsprechend, zeitliche und auch kostentechnische Restriktionen. Und da kann man den 3D-Druck sehr gut einsetzen, einfach weil man eine sehr schnelle Iterationsschleife hat, weil man einen sehr dynamischen Prozess hat, mit dem man da entwickeln kann. Und der zweite Prozess oder der zweite Bereich, den wir eigentlich so als den Kern, das am meisten Versprechende sehen, sind tatsächlich AM-Bauteile. Also Bauteile, die sich dadurch hervortun, dass sie wirklich nur über schichtweisen Aufbau herstellbar sind und dadurch dieses Alleinstellungsmerkmal besitzen.
Ne? Also konstruktiv
dann Vorteil haben. Ne? Genau.
Wie kann man denn jetzt, also ich hatte schon, dass ich muss ja von diesem Blick auf die Problemstellung, neue Fertigungsmethode, aber wie kann ich jetzt zu den Potenzialen dieser Methode kommen? Also wie kann ich da meinen Blick auch dahin lenken, dass ich verstehe, okay, wann sollte ich denn auf alle Fälle an diese Methode denken, weil die bestimmte Potenziale mit sich bringt?
Genau, also das haben wir tatsächlich für uns erkannt, ist etwas, das schon mit der Kernfunktion, also was soll das Bauteil abbilden als Funktion, sodass die Problemstellung, die Herausforderung behoben werden kann, identifiziert wird. Das heißt, man geht komplett weg von allen Ideen, die man jetzt so hat, im Sinne von, wie soll das Bauteil irgendwann mal aussehen und bezieht sich wirklich nur auf die Kernfunktion des Bauteils. Also in der Folge 21 beispielsweise war ja da, der Finger zeigt, dass man Kühlkanäle innerhalb von einem Bauteil hat, die dann, sage ich mal, formgenau entlang der Schale, der inneren Schale laufen, sodass man da eine Standzeiterhöhung hat, dass man die Kühlung besser hinkriegt.
Ja, genau, also rein wärmetechnisch ausgelegt und eben nicht fertigungstechnisch.
Ganz genau. Und anschließend zu diesem Gedanken, was für eine Funktion brauche ich überhaupt, ist dann die Frage, wo brauche ich denn dann Material? Also das ist so eine Frage, die kommt häufig in der äh, im, im Kontext Topologieoptimierung vor. Mhm. Aber das wäre jetzt schon zu weit gedacht. Also wir haben ja jetzt aktuell noch gar nichts konstruiert. Wir haben jetzt auch noch keine finale Zeichnung oder sonstige Basen, auf denen wir da quasi arbeiten können, sondern wir haben jetzt erstmal eigentlich ja nur eine Idee bzw. eine Funktion, die erfüllt sein soll und fragen uns dann im Endeffekt, wo brauche ich Material? Also wo muss ich das physisch aufbauen, sodass ich diese Funktion etablieren kann oder umsetzen kann? Mhm.
Also es ist doch schon eine ganz andere Denkweise gefordert, ne?
Es ist eine hochkreative Denkweise im Endeffekt. Also es bietet halt sehr viel Freiheit. Die ist am Anfang vielleicht ein bisschen irritierend, weil sie eben entsprechend sehr schwer einzuschränken ist und eigentlich auch gar nicht eingeschränkt werden soll. Mhm. Natürlich gibt es Restriktionen innerhalb des 3D-Drucks. Jedes System, jede Fertigungsmethodik hat natürlich seine Restriktionen. Aber das ist etwas, das man dann quasi im Lernprozess für sich herausfindet und anpassen kann. Im ersten Schritt geht es tatsächlich erstmal darum, was für eine Funktion muss erfüllt sein, wo muss das Material dann hin? Und dann geht es natürlich noch einen Schritt weiter. Wir haben ja gerade im AM die Möglichkeit, ganz viele unterschiedliche Funktionen vielleicht noch mit zu integrieren. Also ich würde da ganz gerne mal auf ein Ventilgehäuse verweisen. Das ist
vielleicht noch ganz kurz, ja, dass ich einhake bei dem Thema Materialeinsatz, weil das finde ich eben auch spannend. Ne? Also diese Denkweise, okay, ich überlege mir, wo brauche ich eigentlich Material und wie viel Material brauche ich? Und damit komme ich natürlich zwangsläufig zu einer Minimierung auch des Materialeinsatzes. Ja. Und ich denke, das ist ja ein Thema, das uns in Zukunft nicht nur im Bereich Leichtbau begegnen wird. Ne? Bei den schon zu beobachten, Verknappung von Rohstoffen werden wir in Zukunft wohl da doch nochmal deutlich umdenken müssen.
Ja.
Und uns eben bei jeder Konstruktion fragen, wie viel Materialeinsatz wirklich erforderlich ist und ob man das Material dann auch eins zu eins auch wieder in derselben Anwendung einsetzen kann. Also da, ich sag mal, beginnt ja gerade mal so ein Umdenken. Mhm. Aber dass wir da lernen müssen, wo haben wir da alles Potenzial zu sparen?
Ja.
Und die wirklich voll auszuschöpfen, da wird wahrscheinlich aus meiner Sicht zumindest noch einiges passieren. Und da könnte natürlich auch gerade das Thema Additive Manufacturing auch seinen Beitrag leisten an der Stelle. Ne?
Total. Also man muss natürlich dann immer auch nochmal, sag ich mal, die Wirtschaftlichkeit betrachten. Das hört sich natürlich ein bisschen konträr an in dem Kontext, weil es geht ja gerade darum, Material zu sparen. Aber das ist schon völlig richtig. Also wenn ich jetzt Bauteile, sag ich mal, aus dem Pulverbettdruck herstelle, kann ich natürlich das Pulver im Anschluss daran aufbereiten und habe dann quasi Nullverschwendung. Ja, also alles, was das Bauteil selber ist, nutze ich ja als Bauteil und alles, was ich darüber hinaus aufbereite, habe ich dann quasi wieder als Rückführung im Prozess. Das ist natürlich deutlich effizienter, als wenn ich jetzt in irgendeiner Form einen Block habe und zerspane aus dem irgendein Bauteil, dann habe ich vielleicht noch 30-40% Bauteil und eben entsprechend den Rest Späne und der wird dann eben entsprechend über aufwendige Prozesse wieder zurückgeführt. Im besten Fall kostet alles Energie und schmälert dadurch die Effizienz.
Ja, genau. Also Materialeinsparung sehe ich auch. Aber ich meine, Energie, ich meine, dafür haben wir natürlich beim 3D-Druck, wir müssen erstmal mit viel Energie das Pulver natürlich herstellen.
Das ist richtig,
also wir wollen das jetzt hier nicht sozusagen den Downside verschweigen, dass natürlich nicht umsonst das kostenintensiv ist, weil die Rohstoffe auch teuer sind und lange Prozesszeiten und so weiter.
Total.
Kommt natürlich mit rein. Ne?
Ja.
Aber deshalb jetzt Thema Wirtschaftlichkeit. Das heißt, hier ist ja sicherlich auch die Frage, ob man denn jetzt gleich komplette Bauteile, Bauteilgruppen und so weiter, nach dem Motto, ich habe mich jetzt entschieden, ich mache 3D-Druck, also muss ich das ganze Ding jetzt in 3D drucken. Oder ob es nicht aus auch zum Teil verschiedensten Gründen heraus sinnvoller sein könnte, nur punktuell mit 3D-gedruckten Elementen zu arbeiten. Wie sehen Sie das und wie sind da Ihre Erfahrungen in dem Bereich?
Am Anfang und gerade wenn es darum geht, ein Standing zu entwickeln, eine Kompetenz dafür aufzubauen, wie nutze ich 3D-Druck individualisiert in meinem Unternehmen, ist es völlig in Ordnung und ausreichend, das punktuell einzusetzen. Das wäre, glaube ich, auch wieder eine entsprechende Überforderung zu sagen, wir haben eine große Baugruppe, mach die jetzt einmal im 3D-Drucker, also wir wollen jetzt die 100 Teile in einen Teil verpacken. Das ist am Anfang zumindest utopisch. Also es gibt Beispiele, bei denen das dann in die richtige Richtung geht und am Ende dann tatsächlich ein hohes Effizienzpotenzial erreicht wird, dadurch, dass man einfach viele unterschiedliche Bauteile mit entsprechenden Funktionen in einer ehemaligen Baugruppe jetzt in einem additiv gefertigten Bauteil vereint. Das spart
natürlich aus verschiedensten Stellen irgendwo hergestellt, hinterher wieder händisch noch montiert und sonst was werden
ganz
müssen.
Ganz genau. Ne? Aber das ist am Anfang für Unternehmen, sage ich mal, noch gar nicht, der Kernaspekt. Es geht ja tatsächlich erstmal darum, diese neue Fertigungsmethodik mit ihrem Potenzial zu erkennen. Mhm. Und dann ist es völlig in Ordnung. 3D-Druck hat extrem viele Einsatzbereiche. Also es reicht tatsächlich ja auch schon, wenn ich jetzt erstmal sage, okay, meine Produktionsstraße, die soll jetzt erstmal so laufen. Ich will nicht, dass da jetzt irgendwelche Komponenten ausgewechselt werden, weil ich halt Standzeit verringern will oder vermeiden will. Okay, man kann natürlich auch hingehen und sagen, Hilfskomponenten oder irgendwelche Bauteile, die nicht direkt, aber eben entsprechend am Rande mit eingebracht werden, kann man dann mal herstellen und sich angucken, wie funktioniert das. Einfach um ein Gespür dafür zu bekommen.
Ja. Ich merke schon, Sie machen also sehr, sehr stark Werbung dafür, dass man eigentlich erstmal den Mut aufbringt, ne, und mal loslegt, sich die erste Anlage quasi hinstellt und dann mal loslegt. Aber was sind denn jetzt nochmal, wir wollten ja vor allen Dingen über die Potenziale sprechen, was sind denn dafür Aspekte, die Sie für herausragend halten, und was wären eben dann auch typische Beispiele, in denen man genau diese Potenziale gut nutzen kann?
Genau, also wir haben jetzt zum Beispiel ein Projekt, das ich hier im Rahmen vielleicht kurz mal anschneiden will, zumindest in dem groben Aspekt, geht dabei um eine Brennerdüse. Das ist also ein Bauteil, das halt in einem Prozess eingesetzt wird, wird dann Gas-Luft-Gemisch verbrannt. Das ist eine extrem heiße Geschichte und wird halt im Dauertakt gefahren. Und dieses Bauteil hat halt in der Vergangenheit eine extrem kurze Standzeit gehabt. Also durch die Hitze wird einfach das Material extrem schnell verbraucht und wird dann irgendwann ausgewechselt werden müssen. Und da ist man eben entsprechend hingegangen, wie eben ja schon einmal angesprochen, was für Funktionen hat das, ne? Also Gas-Luft-Gemisch brauche ich und ich muss irgendwie die Standzeit erhöhen. Und die Standzeitproblematik kommt einfach durch diese Hitze, diese Extreme. Und die Hitze kann ich natürlich wieder eindämmen, ähnlich wie in Folge 21 natürlich auch, indem ich hingehe und das Ganze kühle. Mhm. Und der Lösungsansatz oder eines der Lösungsansätze, die in diesem Kontext zum Tragen kommt, ist, dass man diese Düse nicht traditionell fertigt, sondern dass man die im Additiven mit vier Wänden nach innen versetzt aufbaut. Dann hat man eben entsprechend drei Kammern und durch die erste und zweite Kammer laufen separat dann eben das Gas und das Luftgemisch. Also das Gas und Luft wird dann quasi gemischt in dieser Düse. Mhm. Und die dritte Wand umschließt und umspült quasi dann das komplette System fortlaufend, so dass ich dann quasi diesen Brennerkopf quasi im Einsatz habe und die Hitze aber kontrolliert auf dem Level halten kann, so dass die Standzeit extrem nach oben geht. Und das wäre jetzt zum Beispiel so ein Beispiel, wo man einfach sagt, okay, die Standzeiterhöhung hat sich extrem verbessert. Dadurch habe ich natürlich weniger Rüstkosten, ich muss weniger unterbrechen, muss natürlich auch weniger beschaffen und habe dementsprechend ein Vorteil, ne?
Mhm. Ja. So, wenn ich jetzt als Unternehmen denke, dass ich bei einigen Produkten jetzt dieses Potenzial des Additive Manufacturing ausschöpfen könnte, wie fange ich den dann an? So, was muss ich zum Beispiel für Investitionen tätigen?
Genau, also erstmal ist es, glaube ich, ganz wichtig, seine Mitarbeiter und die Leute, die aktiv im täglichen Geschäft mit diesen Herausforderungen arbeiten, mit unterschiedlichen Konstruktionen, Konzeptionierungen und so weiter, die darauf zu sensibilisieren. Es gibt mit Sicherheit viele Leute, die das Thema sehr interessiert. Und im Anschluss daran ist natürlich dann auch so ein bisschen die Frage, wo setze ich das jetzt ein? Das sind so Fragestellungen, die man sich auf jeden Fall im Vorfeld machen sollte. Und wenn man sich so ein paar Konzepte überlegt hat, dann ist natürlich irgendwann die Frage, welches Material brauche ich eigentlich dafür, um jetzt zum Ziel zu kommen? Und ich finde, das ist eine sehr gute Methode, um, sage ich mal, so diese Bandbreite an Möglichkeiten einzuschränken. Wir hatten ja eingehend bereits erwähnt, da ist seit den 80er Jahren da eine extreme Vielfalt unterschiedlicher 3D-Druckprozesse etabliert also gesagt, wurde.
Lithografie, da hätten wir Duroplaste, ne? Und
ganz
dann,
genau.
Dann hatten wir FDM, wäre Thermoplaste, ja, und dann haben wir schon gesagt, SLM haben wir also auch metallische.
Genau.
Das heißt, wir könnten im Prinzip schon eine ganze Bandbreite von der Werkstoffe im 3D-Druck verarbeiten.
Ganz genau.
Aber dummerweise nicht alle im gleichen 3D-Drucker, sondern die bedingen dann alle ein unterschiedliches Verfahren.
Ganz genau.
Also das wäre dann Ihr erster Tipp, also Frage, welche Materialbasis ja. soll es denn bitteschön sein. Ne?
Ganz genau. Mhm. Ja, und die Basis der Materialfrage, wenn die geklärt ist, dann kann man sich um die entsprechende, um das entsprechende System kümmern. Die Auswahl des Systems selber, also das würde jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr in die Tiefe führen, aber was da vielleicht, sag ich mal, rudimentär wichtig ist, ist Bauraumgröße, also in welchen Dimensionen denke ich jetzt hier gerade, wie präzise soll das System sein, wie möchte ich das ansteuern, wie soll das in meine Softwarelandschaft integriert werden, wer soll das nutzen und so weiter und so fort, welche Postprozesse kommen da vielleicht noch hinten dran. Detailfragen, die sich aber relativ schnell klären, sobald diese Material und eben entsprechend dann diese ja, Maschinen- oder Druckfrage geklärt ist.
Also auch da der Aufruf, sozusagen alles drumherum durchaus im Vorfeld schon mal mitzubedenken. Ja. Ich habe das tatsächlich in den letzten Jahren immer wieder erlebt, Firmen, die sich dann einfach mal irgendeinen Drucker ausgesucht haben, hingestellt genau. haben und dann angefangen haben nachzudenken.
Genau.
Wer soll sich jetzt darum kümmern?
Ja.
Dann hat man irgendwie auch irgendwelche Studenten erstmal verschlissen,
ja, ja, ja.
die sich da eingearbeitet haben, ja. was natürlich auch ungeschickt ist, weil es wäre natürlich auch hilfreich, im eigenen Unternehmen Know-how aufzubauen.
Genau.
Und ne, für welche Anwendung brauchen wir das jetzt? Und wie Sie schon sagten, also wie soll eigentlich das Ganze in meine Unternehmensstrategie eingebettet sein?
Ja.
Aber es ist natürlich auch nicht so ganz einfach. Ne? Ich taste mich jetzt an so ein neues Verfahren heran, wo ich noch nicht so viel Ahnung und Know-how von habe, soll das aber eigentlich schon von vorne bis hinten durchdenken. Ist natürlich auch schwierig. Ne?
Genau, also das ist aber, sag ich mal, unserer Erfahrung nach die beste Methode, um ein Ergebnis zu erzielen, das motiviert und bei der Stange hält, weil das ist, sag ich mal, die größte Herausforderung. Also ich hatte ja am Anfang schon mal gesagt, die Bandbreite unterschiedlicher Beispiele, die man im Internet findet zum Beispiel, oder die unterschiedlichen Drucksysteme, die sind natürlich demotivierend, wenn man sich damit noch gar nicht auskennt. Das sind einfach zu viele Möglichkeiten, die Entscheidungsfreudigkeit sinkt dementsprechend. Oder auch wenn ich mir jetzt irgendwie ich gehe jetzt ins Internet, kaufe mir irgendeinen Drucker, stell den da hin und sage, ja, hier, guckt mal, Leute, einen Drucker, ja, druckt mal bitte was damit. Mhm. Dann wird auch jeder mit den Schultern zucken, weil alle sagen, ja, okay, dann geht halt irgendeiner in eine Datenbasis und holt sich irgendein konventionell, Gimmick, ne? Ja, oder also im Regelfall, so haben wir das schon erlebt, irgendwelche subtraktiv gefertigten Bauteile, die also traditionell zerspannt werden, raus und druckt das dann im Drucker. Das hat, man kann sich da mal angucken, wie so ein Bauteil gedruckt wird, aber es bietet nicht den Mehrwert, dieses Potenzial, was eigentlich in diesem ganzen System schlummert.
Ja, macht Sinn. Aber so, jetzt habe ich mich also als Unternehmen, ich habe mich für das Material entschieden, habe gedacht, okay, jetzt soll es beispielsweise Metall sein, habe mich für ein 3D-Druckverfahren entschieden, mir den entsprechenden Drucker zugelegt, habe mich vielleicht vorher auch von jemandem wie Ihnen oder sonst wo beraten lassen. Und wie komme ich jetzt eigentlich zu meinem ersten gedruckten Bauteil?
Genau, also der Vorteil von 3D-Druckern ist ja vor allem die schnelle Iterationsfähigkeit. Das heißt, ich konzeptioniere das Bauteil, ich konstruiere das Bauteil, eben entsprechend der Restriktion, wie ich das ja eben schon mal angeschnitten hatte. Und dann wird das Ganze, das wird dann meistens exportiert aus dem entsprechenden CAD-Programm in eine STL, Standard Triangle Language, ne, dann hat man das, kann der Drucker das quasi lesen, hat das als G-Code und baut das dann schichtweise auf. Und sobald der Drucker fertig ist, kann ich das Bauteil aus dem Drucker nehmen, habe dann mein erstes gedrucktes Bauteil.
Also zu diesem Code, also das ist eigentlich das, was eigentlich die Drucker mitliefern. Ne? Das heißt, ich kann also meine Standard CAD-Datei reinlesen und dieses sozusagen umrechnen, was das dann für den Drucker heißt, wie er das als schichtweise aufbaut, übernimmt dann die Slicer-Software, die bei dem Drucker eigentlich mit dazu gehört.
Ganz genau. Also die Überführung der Daten und Datenpakete aus der CAD-Software auf den Drucker ist im Endeffekt kein Hexenwerk. Das funktioniert ganz automatisiert. Es gibt tatsächlich auch unterschiedliche Programme. Zum Beispiel wäre das Siemens NX, mit dem Programm arbeiten wir zumindest, hat die Möglichkeit, irgendwelche konzeptionierten und konstruierten Bauteile direkt aus dem CAD-Programm in die Software zu laden, mit der Drucker dann arbeitet. Dann spart man sich vielleicht sogar noch die Zwischenschritte, die man ansonsten machen müsste. Ne?
Aber so nach meiner Erfahrung ist es dann in aller Regel doch nicht ganz so trivial, wie man das, sagen wir, von so einem Tintenstrahl oder Laserdrucker am PC kennt, ja, dass man sagt, drucken und dann kommt hinten was raus und man erwartet ein blitzblankes Druckbild, weil sonst würde man den Drucker wieder umtauschen, sondern ist jetzt materialabhängig, bauteilabhängig, habe ich ja doch eine ganze Masse Parameter. Ne? Ich kann ja dann Geschwindigkeiten, Energien und variieren. Ne? Das heißt, da ist wahrscheinlich doch so einiges zu experimentieren und einiges auch an Know-how dann zu generieren,
und,
oder?
Und das ist das Schöne daran. Also diese Freiheit, unterschiedliche Parameter anzupassen und darüber zu lernen, bietet, wenn man das, wenn man sich darauf einlässt und das eben entsprechend mit Konzept angeht, bietet das unglaublich viel Freiheitsmöglichkeiten. Ne? Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal auf einen ganz standardmäßigen FDM-Druck beziehen, ich glaube, damit können sich die meisten identifizieren, das ist in dem Kontext also, glaube ich, ganz gut, und haben jetzt irgendein Bauteil, das wir drucken wollen, dann kann man ja da erstmal einstellen, wie viele Wandstärken will ich, wie viel Infill soll da rein, wie fein soll jetzt die Oberfläche gedruckt werden, wo brauche ich Stützstrukturen und so weiter und so fort.
Auch da wieder Geschwindigkeit, Temperaturen.
Ganz genau. Und diese unterschiedlichen Parameter gibt es natürlich als Standardsatz vorgefertigt vom Hersteller schon. Das ist über die ganze Bandbreite für alle Drucker der Fall. Die können aber alle individualisiert angepasst werden. Und das ist, sage ich mal, eine der Königsdisziplinen des Additive Manufacturing. Denn einfach einen Drucker kaufen, den sich da hinstellen und dann irgendwelche Bauteile drucken, reicht nicht. Gerade wenn wir jetzt in Fertigungsverfahren gehen, wo viel mehr Energieeintrag ist, das heißt jetzt zum Beispiel Laserstrahlschmelzen, da gibt es so viele unterschiedliche Parameter und so viele Details, die zu berücksichtigen sind, um am Ende wirklich ein konturgenaues Bauteil zu haben, das dann eben mit einer entsprechenden Dichte, mit einer entsprechenden Stabilität, am besten sogar möglichst isotrop aufgebaut rauskommt. Ne? Das
finde ich gut, dass wir das angesprochen haben, weil bis hier hätte man denken können, ja, also bitte, bitte, jede Firma kauft sich jetzt einen 3D-Drucker, weil das unheimliches Potenzial hat. Und das, dann wird alles gut werden. Mhm. Aber wir müssen natürlich, sollten nicht verschweigen, dass da unheimlich Know-how das erstmal aufzubauen ist. Aber jetzt habe ich mir so eine neue Produktionseinheit zugelegt, habe hoffentlich auch jetzt erstes Know-how aufgebaut. Aber wie verankert man das jetzt in einem Unternehmen, dass ich ja wahrscheinlich nicht gleich voll und ganz dann dem Additive Manufacturing verschreiben wird?
Ganz genau. Also einmal ist es tatsächlich so, dass wir ja jetzt an dem Punkt, wo wir das erste Bauteil haben und erste Informationen für uns generieren konnten, Menschen da sein müssen, Mitarbeiter da sein müssen, die sich damit beschäftigt haben. Und wenn es möglich ist, das empfehlen wir zumindest immer, soll so eine Art AM-Taskforce gebildet werden, ne? Die sich dann mal losgelöst von den konventionellen Herangehensweisen auf unterschiedliche Problemstellungen des Unternehmens beziehen. Das heißt, dann können unterschiedliche Abteilungen...
Wollte ich gerade sagen, eben vor allen Dingen auch abteilungsübergreifend.
Ja, genau. Also natürlich unterschiedliche Abteilungen haben natürlich auch ihre Berechtigung dadurch, dass sie an individuellen Herausforderungen arbeiten. Aber das grundsätzliche Wissen zur Generierung einer Lösung kann ja individualisiert auf die entsprechende Problematik bezogen werden. Man muss sie aber aufzeigen. Mhm. Und das ist eben ganz wichtig, wenn ich jetzt anfange und sage, in jeder Abteilung habe ich einen AM-Beauftragten, dann habe ich wieder so eine Inselwirtschaft kreiert, mit der dann quasi hier und da mal irgendwie für unser individuelles System machen wir dies und das. Ach, guck mal, wir machen das andersrum. Da muss schon, sage ich mal, ein Team da sein, das sich dezidiert nur ums Additive Manufacturing kümmert und dementsprechend auch an der zentralen Stelle das Wissen generieren kann. Mhm. Und was darüber hinaus ganz wichtig ist und was meiner Meinung nach noch nicht wirklich genug gemacht wird, ist Auszubildende, duale Studenten, Leute, die, sag ich mal, noch vom Kopf ganz frisch sind und noch nicht eingefahren sind auf diese ganze Struktur, dass man die damit einbindet und zwar stark mit einbindet. Denn am Ende des Tages sind es ja dann die Leute,
die... Und die natürlich auch total neugierig drauf sind und heiß drauf sind. Die genau. wollen ja mit dem Verfahren noch arbeiten. Die stehen jetzt nicht davor und denken, sondern die wollen ja auch. Ne?
Ganz genau. Also das ist tatsächlich auch ein starker Hebel, den man innerhalb dieser Struktur, also wir haben uns im Unternehmen entschlossen, wir wollen das machen. Wir überlegen uns, mit welchen Bauteilen oder mit welchen Funktionen wollen wir beginnen, welches Material haben wir, welchen Drucker wollen wir haben. Und jetzt haben wir das gedruckt und jetzt müssen wir eben entsprechend ein Team bilden, eine Kompetenz.
Und da ist die Frage, welche Leute
ja.
sucht man sich dafür raus und jetzt genau. nicht nur, weil sie irgendwie irgendeinen Titel oder Funktion im Unternehmen bekleiden, sondern vielleicht auch einfach, wie Sie richtig sagten, noch frisch von der ja. Denke her sind.
Ja.
Das muss nicht zwingenderweise was mit Alter zu tun haben, aber es hilft natürlich.
Ja.
Und nee, finde ich gut. Aber was sind denn jetzt hier schließlich die wichtigsten Wissensbausteine zum Additive Manufacturing, um es eben auch als innovatives Werkzeug im wirtschaftlich-technischen Bezug gewinnbringend einzusetzen? Also wenn Sie jetzt sagen, okay, das sind eigentlich die Dinge, auf die ich immer gucken muss, die ich eigentlich verinnerlicht haben muss, um das Potenzial und dieses Verfahrens wirklich
ja.
auszuschöpfen. Und Sie sagten ja schon, Sie kommen von der Wirtschaftsschiene her.
Ja.
Das heißt, von Anfang an auch diesen wirtschaftlichen Aspekt ja. auf das Verfahren gehabt. Also wo hilft mir auch da dieses Verfahren?
Genau, also ein wichtiger Kernaspekt ist natürlich, dass ich mich löse von den Strukturen, wie ich es bis jetzt gemacht habe. Bauteile, die man konventionell in anderen Strukturen fertigen kann, sind in 99% der Fälle einfach für die additive Fertigung nicht ideal und auch wirtschaftlich nicht sinnvoll, sondern es geht wirklich um ein Alleinstellungsmerkmal des Bauteiles selber, sodass man sagt, den Vorteil, diesen Effekt, den ich damit generieren kann, kann ich halt wirklich nur über diesen schichtweisen Aufbau generieren.
Ich denke, das ist schon mal eine ganz, ganz wichtige Botschaft, ne? Also
ja.
es ist nicht das bessere Fertigungsverfahren für Bauteile, die schon bis jetzt konventionell gefertigt werden, sondern
genau.
die fertige ich auch am besten weiter so,
ja.
sondern da, wo schichtweise Aufbau mir irgendeinen anderen Mehrwert generiert.
Genau, also es ist nicht das bessere, das revolutionäre, einzige Fertigungsverfahren, sondern es fügt quasi der Palette der Möglichkeiten eine weitere Option hinzu. Mhm. Die muss aber gesehen werden und das ist eben die Herausforderung. Also seit den 80er Jahren hört sich jetzt vielleicht erstmal, also keine Ahnung, 40 Jahre plus ist ja schon am Markt. Ne? Das ist eigentlich eine ganz schön lange Zeit im Verhältnis zu den anderen Fertigungsmethoden, aber nicht. Und das ist gerade die Herausforderung. Wenn wir uns riesige...
Ja, und noch viel kürzer natürlich wirklich in der Produktion.
Völlig ne? richtig. Also wenn wir von der Forschung sprechen, dann 40 Jahre plus, genau. Alles Weitere ist natürlich erst peu à peu dazugekommen und muss deswegen auch gesehen werden. Also den Leuten innerhalb des Unternehmens die Möglichkeit geben und auch dazu animieren, dass man sich loslöst von den traditionellen Fertigungsverfahren. Da gibt es jetzt auch nicht, sage ich mal, also da gibt es jetzt nicht die wie soll ich sagen, da darf man auch mal Fehler machen, ja? Also in so einer Konzeptionierung muss man jetzt nicht mit der neuen Fertigungsmethode direkt auf eine Goldader stoßen, sondern man muss es ausprobieren und ausprobieren dürfen. Und das muss man in einem gewissen Kontext, der dann vielleicht sogar relativ kreativ gehalten ist, erforschen dürfen. Das ist, glaube ich, so die zweite, den zweiten Hinweis, den ich geben würde, dass man sich da einfach mal so ein bisschen frei in diese innovative neue Fertigungsmethodik und in dieses Werkzeug, was man sich dann da quasi noch mit anschafft, sieht.
Jetzt könnte man ja raushören, und das ist meine Frage, ist der 3D-Druck dann am Ende des Tages nicht nur auf vereinzelte, kleinere und spezielle Problemfälle beschränkt? Oder kann man hier auch mittelfristig vielleicht doch größere Projekte auch ins Auge fassen?
Genau, also größere Projekte kann man durchaus auch mit ins Auge fassen. Größere Projekte muss man aber im Kontext sehen. Also Additive Manufacturing kann jetzt nicht mit Spritzguss oder mit Schmieden oder mit irgendwelchen hohen Losgrößen mithalten. Denn da geht es ja um Taktzeit. Und wir wollen Bauteile fertigen, sage ich mal, die einen entsprechenden Mehrwert bieten. Und für diesen Mehrwert muss eben entsprechend auch ein Markt da sein. Und der Markt, den man da generiert, der muss sich vielleicht auch selber erstmal ein bisschen öffnen, um zu sehen, welches Potenzial denn da überhaupt da ist. Ich würde schätzen, aktuell liegen wir bei im grundsätzlichen Losgrößen bis 10.000 im 3D-Druck. Jetzt mal unabhängig vom Verfahren wie. Alles darüber hinaus wird eher an die konventionellen Strukturen vergeben.
Also es ist dann eher unwahrscheinlich, dass man sich dann irgendwie 100 Drucker parallel hinstellt.
Anwendungsbezogen.
Die dann alle nichts anderes machen, als dieses eine Bauteil dann tatsächlich zu drucken.
Genau, also das ist tatsächlich anwendungsbezogen. Wenn jetzt irgendein großes Unternehmen sagt, wir haben hier ein Bauteil und das fertigen wir additiv, weil uns das eben entsprechend montageärmer ist, weil uns das eben entsprechende Vorteile generiert, wie auch immer geartet, dann kann natürlich, ist die Losgröße davon abhängig, welchen Output ich dann am Markt präsentieren möchte. Aber grundsätzlich so in der Forschung und Entwicklung und auch jetzt, sage ich mal, aus der Sicht Lightway geht es primär erstmal darum, unseren Kunden, aber auch eben entsprechend potenziellen Neukunden die Möglichkeit zu bieten, dieses Potenzial zu erfahren.
Ja, und ich sag mal, mit anderen Verfahren war es ja ähnlich, als der Spritzguss irgendwie aufkam, konnte man sich auch nicht vorstellen, dass es irgendwann Unternehmen gibt, die über 100 Spritzgussmaschinen in einer Halle stehen haben, die alle 24/7 Bauteile hinten rausfeuern.
Nicht richtig.
Oder CNC-Fräsmaschinen, ganze Hallen voll, die nichts anderes machen, als vollautomatisch Bauteile zersparend herzustellen.
Ja.
Von daher, also wenn dann da die Anwendungen sind, die dann auch große Stückzahlen durchaus bedingen mit irgendeiner Funktionalität, Leichtbau oder was so die Themen sind, also auch nicht auszuschließen, aber noch gibt es wahrscheinlich nicht viele große Beispiele in dem Bereich, oder?
Also um das vielleicht nochmal gerade so ein bisschen zu öffnen, das Thema, würde ich da vielleicht noch darauf eingehen wollen, dass man im Additiven natürlich eine extreme Variationsmöglichkeit hat. Also wenn man jetzt über große Losgrößen spricht, dann hat man natürlich auch irgendein fest definiertes Produkt. Das kann man nicht mehr ändern in seiner Struktur oder kann es natürlich schon, aber dann hat man die Losgröße natürlich wieder zerstört. Dann muss man das alles wieder von vorne aufziehen. Unterschiedliche Produktionsgruppen müssen dann neu angepasst werden. Man muss das neu konzeptionieren.
Wenn man jetzt an den Spritzguss denkt, ne, dann kostet die Form in aller Regel mehr als die Spritzgussmaschine.
Genau, das muss ich jetzt amortisieren. Ne,
genau, das heißt, ich muss dann auch die Millionen Teile machen.
Genau.
Wenn ich jetzt auf halber Strecke irgendwie eine Änderung machen möchte und sei es sie noch so klein, müssen dann schon wieder aufwendige Änderungen am Werkzeug vorgenommen werden oder das komplett verworfen werden.
Ganz genau.
Und hier lade ich einfach mal die aktualisierte Konstruktionszeichnung ein und ab morgen kann das Bauteil in der geänderten Variante gedruckt werden.
Wir erleben das ja in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen der Industrie, dass geringere Losgrößen, höhere Individualisierung immer wichtiger werden. Das ist nicht nur im B2C-Market so, sondern auch im B2B-Market, besonders wenn man sich, das natürlich aus der Sicht von Lightway jetzt wieder beschrieben, wenn man unterschiedliche Unternehmen hat, die individualisierte Herausforderungen haben, hinsichtlich ihrer Produktionsstraßen, hinsichtlich ihrer technischen Projekte, wie auch immer geartet, dann ist es in dem Kontext zumindest gar nicht notwendig, extrem große Losgrößen zu haben, sondern es ist in dem Kontext viel wichtiger, dass man hochdynamisch und schnelle Anpassungen vornehmen kann. Und wie Sie ja eben schon richtig gesagt haben, ich habe jetzt, keine Ahnung, 173 Stück gefertigt und jetzt fällt mir ein, jetzt muss ich doch nochmal irgendwas anpassen. Und ich ändere das im CAD-Programm, habe das eben entsprechend mit einer nahtlosen Verknüpfung und kann das dann über die Software ins Physische übertragen. Und das ist ein hoher Vorteil.
Ja, weil bei vielen anderen Maschinen, Bauteilen etc. werden ja manchmal Kompromisse eingegangen, weil man eben dieses Bauteil jetzt nun mal schon mal so hat, wie man es hat. Ja. Man wüsste eigentlich schon, wie man es besser gestalten könnte, man ändert aber mal lieber nichts, weil das dann total aufwendig wäre.
Ja.
Und hier ist es in wirklich eine Kleinigkeit und schon hat man das geänderte Bauteil.
Völlig richtig. Und gerade auch der Kontext, was mache ich, wann mache ich es als Unternehmen und was macht die Konkurrenz? Es sind solche Gedanken und wir lassen das jetzt mal, wir machen jetzt einfach mal weiter. Schwierig, weil natürlich, ich habe dann einen höheren Durchsatz, ich habe weniger Unterbrechungen. Für das jetzige Projekt ist das vielleicht gut und den Kompromiss, den man mit den umliegenden Parteien schließt, ist wie auch immer geartet dann abgesegnet, aber für die Erkenntnisse und den Impact, den man gewinnt, dadurch, dass man eben diese Anpassungen vornimmt, verliert man dann an Strecke einfach hinten raus. Ne?
Ja, Mann, also ich denke, wir sind auch nach 40 Jahren eigentlich noch am Anfang.
Ja, durchaus.
Zumindest am Anfang, was die Einführung wirklich in die industrielle Produktion mittels Additive Manufacturing angeht. Wir dürfen das ja hoffentlich beide noch ein paar Jahre beobachten, wie es da weitergeht. Ja. Sind gespannt und vielleicht unterhalten wir uns dann in 2-3 Jahren nochmal wieder hier an selber Stelle und gucken mal, was so passiert ist und welche spannenden neuen Beispiele wir dann hier bringen können. Von daher vielen lieben Dank für diesen interessanten Talk.
Sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung an der Stelle nochmal und ich freue mich dann auf die erneute Einladung.
Gerne.